Welch ein Glück, könnte man sagen. Jesus hat gewonnen. Da geht doch ein Aufatmen durch unsere Brust. Er ist den Versuchungen und dem Versucher eben nicht auf den Leim gegangen, trotz dreier Versuche, bloß dieser guten Dinge. Es waren keine guten Dinge. Der bösen Dinge waren drei. Trotzdem hat Jesus jetzt gewonnen. Wir können Jesus gratulieren. Oder ist er doch ein heimlicher Besiegter? Ist Jesus doch ein König mit verspielter Krone? Denn ab jetzt beginnt ja sein Wirken und sein Handeln in Wort und Tat. Jetzt tritt er seinen Gang an nach dieser Versuchung, wenn man dem Matthäusevangelium folgt, von der Wüste bis zum Kreuz. Kein einfacher Weg. Oder ist das Spiel in der Wüste, das große Kräftemessen, vielleicht unentschieden ausgegangen? Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, so heißt es in einem Lied, aber der dunkle große Gegenspieler hat vielleicht doch gewonnen und seine Herrschaft aufgerichtet. Man braucht ja nur in die Zeitung schauen oder die Nachrichten wahrzunehmen. Wie ist das mit diesem bösen Spiel zwischen Jesus und dem Teufel? Dazu einige Gedanken aus einem Gedicht. Ich bitte Brigitte Köstler.
Es wäre schrecklich, wenn Gott und das Böse im Gleichgewicht wären. Marionetten wären wir, allesamt von zwei schachspielenden Gestalten. Gebete wären sinnlos. Wünsche und Hoffnung völlig umsonst. Unser Schicksal wäre grausam, Gutes und Böses gleich zu ertragen. Verantwortung gäbe es nicht, Freiheit wäre nur ein leeres Wort. Dein Leben würde gelebt werden, aber nie wärst du wirklich du selbst. Aber die zwei Schachspieler können nie und nimmer im Gleichgewicht sein. Das Böse wird sicher am Schluss verlieren, weil Gott Anfang, Leben und Ende geschaffen hat.
Das Böse wird sicher am Schluss verlieren, heißt es, obwohl man sich da nicht immer so sicher ist. Können wir uns wirklich so sicher sein? Nun gut, Hollywood macht uns das vor. Und dafür gibt es sogar den Oscar. Das Böse verliert am Schluss und das Gute siegt. Aber wir sind nun nicht in Hollywood, sondern in Wien. Und was die Versuchungen und das Böse betrifft, sind wir auch selbst betroffen und nicht nur unbeteiligte Beobachter. Das Geheimnis der Versuchung Jesu, wenn man diese Geschichte nochmal nachliest, das liegt darin, dass es in dieser Geschichte zwischen Jesus und dem Teufel auch um uns selbst geht. Um die, die mit dem Bösen immer wieder und auch auf verschiedene Weise und Varianten konfrontiert werden. Und dabei auch in der Rolle der Versuchten sind. In der Rolle des Versuchten, des Menschen, der unter dem Bösen auch leidet. Ich glaube, dass die meisten von uns solche Erfahrungen schon gemacht haben. Und gleichzeitig auch in der Rolle des Versuchers sind. Von dieser Rolle kann man sich als Mensch nicht frei machen. Denn wir machen uns ja manchmal zu den Herren Gottes. Wenn wir also sagen, Gott muss dies oder muss das tun, wenn er wirklich Gott sein will. Wir haben unsere festen Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat und zu entscheiden hat in bestimmten Situationen. Dann muss Gott für uns symbolisch Stein in Brot verwandeln, wenn er ernst genommen werden will von uns. Oder er muss von den Zinnen des Tempels herabspringen können. Dann staunen wir über seine Größe. Und wir stellen manchmal Bedingungen, die Gott zu erfüllen hat, damit wir ihn dann schließlich auch Gott nennen in unserer großen Güte, ihn als Gott akzeptieren und dann vielleicht auch an ihn glauben können. Das ist eigentlich ein gefährliches Spiel, auch in uns selbst oder auch um Gott. Oft bemerken wir dieses Spiel in uns selbst gar nicht. Oft ist uns das gar nicht bewusst, weil wir so beschäftigt sind. So Gedanken verloren, so getrieben, so abgelenkt, immer aktiv, immer in Aktion, voller Unruhe, dass wir die Versuchungen im Detail gar nicht mehr bemerken. Oder sind das nicht gerade die idealen Bedingungen, um versucht zu werden von dem, was auf uns einstürmt? Mir fällt auf, die Versuchung Jesu findet in der Wüste statt. eigenartiger Ort, um versucht zu werden. Da fehlen ja die Menschen, die als Versucher auftreten könnten. Da fehlen auch die Dinge, die zur Versuchung werden. Das fehlt alles. Und auch alles, was Aufmerksamkeit auf sich zieht und laut ruft und schreit, es fehlt. Die Wüste ist eigentlich ein Ort, an dem nichts ablenkt und auch nichts verführen könnte. Oder? Da ist doch nichts. Es gäbe doch wesentlich günstigere Augenblicke zur Versuchung. Drei möchte ich nennen, die Jesus unmittelbar betreffen. Das Volk wollte ihn zum König machen. Was für eine Versuchung und was für eine Chance. Oder als er am Kreuz hing und hätte doch herabsteigen können. Was für eine Chance, was für eine Versuchung. Oder vor Pilatus, als er sagt, ich hätte 12 Legionen Engel mobilisieren können. Aber er tut es nicht. Stattdessen hier diese Wüste und die Einsamkeit. Ich glaube, das Geheimnis der Versuchung liegt manchmal in solchen Situationen und Szenen und auch in uns selbst. Dann, wenn wir ganz bei uns selbst sind und nichts drumherum ist. Wenn wir merken, wer und wie wir wirklich sind, versucht und angefochtene. Wenn man der Versuchung und dem Bösen nicht entfliehen kann, weder durch Ablenkung noch in die Wüste. Denn man nimmt sich selber immer mit in die Versuchungen. Wir nehmen uns selber immer mit, wohin und wodurch und womit wir auch fliehen mögen. Manchmal lässt uns die Ablenkung im Leben nicht zur Besinnung kommen und dann kann man sich der Versuchung nicht erwehren. Auf der anderen Seite ist die Einsamkeit genauso gefährlich. Ich glaube, dass die meisten Menschen eine maßlose Angst haben vor Einsamkeit, weil wir da nämlich vor uns selbst stehen, wo sich das Böse, was einen bedrängt, auf einmal nicht mehr auf andere abschieben lässt, weil die nicht greifbar sind. Und wo nicht die anderen schuld sind an dem Bösen, was uns auf einmal trifft in der Einsamkeit. Ich glaube, in der Stunde der größten Einsamkeit spüren wir etwas vom Tod. Es ist wie die Stunde des Todes, wo Menschen und Dinge auf einmal zurückbleiben, wo wir merken, entweder wird Gott uns haben, wenn wir ihn nicht haben, oder wir haben Gott. Ich glaube, das ist das, was Menschen am Tod fürchten. Nun wird Gott uns haben, wenn wir ihn nicht haben. Denn in der Stunde der größten Einsamkeit, in solch einer Wüstensituation, ist man ja mit seiner Schuld allein. Man wird sich selbst zum Gericht und kann nicht entfliehen. Man kann sich auch nicht freisprechen oder um Entschuldigung bitten. Der Versuchung kann man nicht entfliehen. Und gerade deshalb muss man beten, und Jesus gibt das auch auf, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, weil wir es selber nicht können. Ich glaube, die Versuchung jeglicher Art lässt sich nur ertragen, wenn Jesus Christus und die Gnade Gottes unser Leben tragen. Wenn Jesus Christus unser Retter und Herr ist, der Hölle, Tod und Teufel wirklich besiegt hat. Wobei bei dem wirklich könnte man ja fragen, wirklich, ist es so? Wer ist denn wirklich der Herr dieser Welt? Und welchen Herrn können wir denn vertrauen, wenn das Böse, der Teufel, nach uns greift? Solche Situationen gibt es und solche werden wir erleben. In dieser Versuchungsgeschichte Jesu geht es ja um einen Kampf. Beiden, Jesus Christus und dem Teufel, geht es um Macht und um Herrschaft über diese Welt und über uns. Und was in der Versuchung Jesu geschieht, ist mehr als ein Fingerhakeln oder Armdrücken. Hier geht es ums Ganze. Schauen wir uns die drei Gesprächsgänge nochmal an. Vielleicht können wir den Text nochmal projizieren. Der war eben so schön angezeigt. Geht das, bitte, den Text nochmal projizieren? Drei Anläufe macht der Teufel. Im ersten sagt er, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Jesus hat es erlebt, 40 Tage ohne. Nicht 7 Wochen ohne, 40 Tage ohne. Bisschen weniger. 40 Tage Fasten und dann ein knurrender Magen. Ohne die Nahrung haben die das Leben ja eigentlich braucht. Und dann die Sehnsucht, ich möchte Nahrung und Leben halten. Ich verlange sehnsüchtig danach, dass auch meine Grundbedürfnisse gestillt werden. Wie schön wäre es, wenn ein Wunder jetzt Abhilfe schaffen würde. Steine zu Brot. Jesus kann das. Steine zu Brot. Aber ich glaube, die eigene Versuchung an dieser Stelle liegt nicht in dem Wunder, Steine zu Brot zu verwandeln, sondern in den Worten, die am Anfang stehen. Bist du Gottes Sohn? Das Ziel des Teufels ist ja, Jesus dazu zu bringen, ein Wunder zu tun und sich als Sohn Gottes beweisen zu müssen. Aber was ist daran eigentlich so böse und was ist daran so schlecht? Ich glaube, würde Jesus sich darauf einlassen an dieser Stelle, würde Jesus dieses Wunder tun, wäre es der Teufel, der das Handeln bestimmt. Bist du Gottes Sohn, dann beweis dich. Ich sage dir, was du jetzt tun sollst, um mir das zu zeigen. Der Teufel wäre der, der das Gesetz des Handelns vorgibt. Der Teufel hätte die Macht, dass man seinem Befehl folgt und ihm gehorcht, wenn Jesus sich darauf einlassen würde. Würde Jesus die Steine tatsächlich zu Brot verwandeln, würde der Plan des Teufels aufgehen. Die Macht Jesu, und das ist ein erschreckender Gedanke, Wunder zu tun, wäre in der Gewalt des Teufels. Die Macht Jesu, Wunder zu tun, wäre in der Gewalt des Teufels. Er würde bestimmen, was Jesus zu tun hat. Und Jesus würde nach des Teufels Pfeife tanzen. Der Teufel gibt Melodie vor und Jesus tanzt danach. Bist du der Sohn Gottes? Ist ja sehr geschickt formuliert. Der Teufel ist ein guter Rhetoriker. Eigentlich meint er ja, du bist gar nicht der Sohn Gottes. Wenn du es bist, dann beweise es. Beweise es, spiel nach meinen Regeln. Ich glaube, als Menschen sind wir auch manchmal in dieser Versuchung, so zu agieren, dass wir Gott die Regeln vorgeben, dass wir Jesus Vorschriften machen, ihm Befehle erteilen. Ich kenne das aus manchen Situationen, wo man ausweglos ist und ringt und sagt, Gott, ich glaube an deine Macht, aber zeig sie. Mach das jetzt für mich, bitte. Lieber Gott, wenn es dich gibt, dann beweise das, tu das. Ich kann nur an dich glauben, wenn jetzt wirklich etwas geschieht. Und dann soll Gott nach unseren Regeln spielen und nach unserer Pfeife tanzen. Jesus verweigert sich. Er spielt nicht nach diesen Regeln, sondern sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Gott hat das Wort. Er gibt die Anweisung und nicht der Teufel. Aber ist diese Entgegnung wirklich korrekt, angemessen in dieser Situation? Jesus lädt so einen Perspektivwechsel ein. Er blickt nicht auf die Steine und auch nicht darauf, was daraus werden könnte, sondern Jesus blickt auf Gott und lenkt den Blick von sich selbst und auch seiner Not auf Gott, verweist auf den, auf dessen Wort hin er selber lebt. Und er lehrt beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Bitte statt eines Befehls. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach das doch. Die zweite Szene. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und so weiter. Der Teufel ist fromm. Zumindest das, was er sagt, klingt sehr fromm. Der Teufel scheut sich nicht, die Bibel zu gebrauchen. Der Stelle merke ich, nicht jeder, der die Bibel in der Hand hält und sie zitieren kann, führt Gutes im Schilde. Wer die Bibel zitiert, muss noch lange nicht auf der Seite Gottes stehen. An dieser Stelle wird das deutlich. Was der Teufel sagt, klingt sehr fromm. Und es geht ja immerhin um die Ehre. Es ist eine Frage der Ehre, und zwar der Ehre des Sohnes Gottes. Wieder dieser Anlauf, bist du Gottes Sohn? Und es geht um die Ehre Gottes selbst. Er wird ja seinen Engeln befehlen. Er muss sich jetzt beweisen. Sollte Gott gesagt haben, das gibt es schon auf den ersten Seiten der Bibel, dann. Der Teufel zitiert die Bibel und versucht, Jesus mit den eigenen Waffen zu schlagen. Sehr geschickt. Hatte Jesus zuvor Zuflucht im Wort Gottes gesucht? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Und sich diesem auch unterstellt, so benutzt der Teufel es jetzt als Druckmittel, um Jesus gefügig zu machen. Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er stellt Gott und seine Verheißungen, das ist ja auch biblisch begründet, nicht auf die Probe. Und Jesus verweigert sich einer öffentlichen, spektakulären Machtdemonstration. An der Stelle denke ich so an Brot und Spiele. Brot und Spiele, damit haben die Römer das Volk bei Laune gehalten und gefügig gehalten, denn sie waren die Herren im Land. Brot und Spiele. Steine zu Brot. Sprung von der Zinne des Tempels. Ja, Brot und Spiele an dieser Stelle. Man könnte sogar sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er will auch unterhalten sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er will auch unterhalten sein und der Teufel spielt dieses Spiel. Aber es gibt kein frommes Spektakel. Der Glaube taugt nicht zur Unterhaltung. Jesus hat keinen Unterhaltungswert an dieser Stelle. Jesus hat keinen Unterhaltungswert. Weil Glaube nicht nur für die spektakulären Augenblicke da ist, sondern eine Sache für das ganze Leben. Nicht nur dann, wenn man auf der Zinne eines Tempels steht und vor dem freien Fall ist. So wirf dich herab, er wird seinen Engeln Befehl geben. Der Teufel ist sogar gläubig. Er wird seinen Engeln Befehl geben. Glaubt er wirklich dran? Ich glaube, auch hier geht es um Versuchung. Erst handeln, springen und dann den Segen fordern. Er wird seinen Engeln befehlen. Erst etwas riskieren und dann Gott zu Hilfe rufen. Im Namen Gottes Dinge tun und sie dann nachträglich absegnen lassen. Kann man heute auch noch machen. Das ist so ein Kamikaze-Christentum. Man springt los und vertraut darauf, dass Gott irgendwas Schönes draus macht. Und so diktiert man Gott seinen Willen auf und befiehlt, Gott soll handeln. Gott wird dann zum willenlosen Erfüllungsgehilfen unseres Lebens. Aber auch dieses Machtspiel weist Jesus zurück. Es scheint durch an dieser Stelle, wer wirklich der Herr ist. Das sieht man auf der nächsten Folie, was Jesus da sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. An dieser Stelle macht Jesus deutlich, macht dem Teufel deutlich, wer er ist. Er ist der Herr. Und lass mich Herr sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Demgegenüber steht, du bist du denn der Sohn Gottes, dann tu doch was. Die dritte Szene. Was für eine faszinierende Szene, wenn man sich das vorstellt. Der Teufel führt Jesus auf einen der höchsten Punkte dieser Welt, zeigt alles. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das alles will ich dir geben. Was hier beschrieben wird, ist ja typisch für einen Machtkampf. Auch heute noch unter Menschen. Einer muss auf die Knie gehen. Es kann nur einer gewinnen. Es kommt darauf an, wer vor wem auf die Knie geht und wer sich unterwirft. Es kann nur einen geben. In der Versuchung Jesu damals und in den Versuchungen heute ist das gleiche Spiel. Wer besiegt wen? Und wer fällt vor wem auf die Knie und unterwirft sich? Das ist die Versuchung der Macht, einer bösen Macht. Aber immerhin hat der Sieger ja eine Perspektive, oder? Das alles will ich dir geben. Das alles will ich dir geben. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Der Teufel spielt mit dem Globus. Ich weiß nicht, wer von euch von Charlie Chaplin den großen Diktator kennt. Der spielt so mit dem Globus. Der Teufel macht das auch. Sehr attraktiv. Schau hier. Schau es dir an. Das alles will ich dir geben. Reiche dieser Welt, ihre Herrlichkeit. Er spielt mit dem Globus und breitet quasi einen roten Teppich aus. Macht, Reichtum, Ehre, Herrlichkeit. Alles, was ein Mensch sich wünschen kann. Greif zu, Jesus. Erspar dir den Leidensweg und das Kreuz. Erspar dir alle weiteren Machtbeweise. Mach's doch einmal klar, dann lasse ich dich auch vielleicht in Ruhe. Erspar dir alle weiteren Machterweise, die auch Menschen von dir fordern. Und lass uns Christen doch teilhaben an deiner Macht und Herrlichkeit, an deinem Gottesstaat. Das ist ein gefährliches Spiel, was der Teufel hier treibt. Diese eine echte Versuchung. Und noch etwas macht das Spiel so gefährlich. Ich glaube, der Teufel ist ein Falschspieler, ein Trickbetrüger. Bloß das durchschaut man nicht so schnell. Denn was er sagt, das alles will ich dir geben, ist eine handfeste Lüge. Das alles will ich dir geben. Es gehört ihm nämlich gar nicht. Es gehört ihm nicht. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Auch das steht in der Bibel. Der Teufel ist ein Falschspieler. Das ist ein ganz übler Taschenspielertrick, den er hier anwendet. Er will mit vollen Händen austeilen, obwohl er nichts in der Hand hat. Und noch etwas. Der Trick hat auch noch eine andere Seite. Das macht ihn noch viel gefährlicher. Das ist der kleine Nachsatz, der da steht, der auch leicht überhört wird. So wie wir, wenn wir Verträge machen, das Kleingedruckte ist ja mühsam zu lesen, gebe ich zu. Oder wir hören das, was uns gefällt. Das, was uns nicht gefällt, das überhört man ganz schnell. Das versendet sich, kann man sagen. Und das ist dieser Nachsatz, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Blick ist gelenkt auf die Reich und Herrlichkeit dieser Welt. Und die Augen fangen an zu leuchten. Und dann wendet der Teufel sich kurz ab. Und sagt so in einem Nebensatz, wenn du niederfällst und mich anbetest. Dabei schaut er uns gar nicht an. Aber in diesem Moment lässt der Teufel seine Maske fallen und er macht deutlich, was er wirklich will. Hier geht es um letzte Autorität und Macht. Hier geht es darum, wer Gott ist. Wer die volle Aufmerksamkeit bekommt, die ganze Verehrung, wo der gute Wille drin steckt, die Seele und alle Kraft, worin die investiert werden. Wie begegnet Jesus dem? Für Jesus gibt es keine Diskussion. Er sagt einfach nur, weg mit dir, Satan. Jesus bricht das Gespräch ab. Jesus führt das Gespräch nicht mehr weiter. Dreimal sind mehr als genug. Er reagiert jetzt ein letztes Mal. Er hat genug und distanziert sich. Er will keinen Dialog mehr über Wunder und Bibelverse. Das nun wirklich nicht. Weg mit dir, Satan. Da ist Klarheit und Konsequenz drin. Wobei, wenn man klar und konsequent reagiert, das ist ja nicht so einfach. Es gibt ja Menschen, die den Frieden lieben, die Kompromisse suchen und darum ringen, die sich Mühe geben, Wege zu finden zueinander. Auch im Umgang mit Versuchungen. Aber im Umgang mit Versuchungen dieser Dimension gibt es keinen Kompromiss. Hier gibt es einfach nur dieses Weg mit dir, Satan, diese komplette Distanzierung. Es gibt nämlich Situationen, in denen es offenbar keinen Zweck hat, immer nur weiter zu reden und immer länger nach faulen Kompromissen zu suchen, wo es eine Lösung braucht, bis hin zu einer Erlösung. Für Jesus ist es eben nicht diskutabel, wer die Macht hat. Und Jesus macht auch keinen Kompromiss. Er sagt, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Dieser Verweis auf das erste Gebot ist es, an dem sich alles weitere orientiert im Leben. Du sollst ihm allein dienen. Dienen, nicht herrschen. Anbeten und nicht Befehle erteilen. Bist du Gottes Sohn, dann mach das. Auch keine Forderungen stellen. Dein Herr und dein Gott, das heißt, der, über den du nicht verfügen kannst, sondern dem du unterstellt bist. Da verließ ihn der Teufel. Ich glaube, der Teufel flieht dann, wenn wir Gott allein die Ehre geben und ihn anbeten. Das Böse beansprucht immer viel Aufmerksamkeit. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten sehr massiv gemerkt. Gibt es Situationen und Menschen, die sehr laut schreien und ganz viel Kräfte binden und die auch erschöpfend sind. Aber an manchen Stellen muss man sagen, Schluss. Es geht nicht mehr. Aus, Ende. Und dann den Blick auf Gott richten. Wenn wir Gott allein die Ehre geben, ihn anbeten, wenn wir auf Jesus blicken und auf sein Wort hören, wenn wir Gott als Herrn bekennen, den Herrn dieser Welt, der sein Reich baut, auch mit unserer Hilfe und uns als Handlangern, wenn Gott der Herr ist über mein Leben und Sterben und meinen Tod, wenn wir Gott in der Gemeinde Jesu dienen wollen, und nicht darüber verfügen wollen, sondern in seinem Dienst stehen, dann schwindet das Böse und der Teufel. Wer im Dienst unseres Gottes, des Herrn steht, kann nicht vor dem Teufel auf die Knie fallen. Wer im Dienst Gottes steht, kann nicht vor dem Teufel auf die Knie fallen. Und wo wir das Böse, den Teufel, von uns weisen, hat die Versuchung keine echte Chance, die Macht über uns zu gewinnen, weil Jesus das letzte Wort hat. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Amen.